Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Sancte Iosef,
ora pro nobis.
Sancte Peter,
ora pro nobis.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich sehr über euren wunderschönen Gesang in lateinischer Sprache. Alle hier im Abendmahlsaal Anwesenden können dieses Gebetbuch oder das Ordo Missae nutzen, und ich möchte euch dazu ermuntern, es zu tun. Wie viele Probleme gab es noch vor einem Jahr mit der Melodie und dem Gesang? Heute dagegen klingt es wirklich schon wunderbar. Zur Feier der zwei Herzen konnten wir schon hören, wie der ganze Platz an der oberen Burg antwortete und betete. Eine ähnliche tridentinische Messe werden wir zum Gottvaterfest abhalten, damit ihr euch noch mehr in diese Geheimnisse des Kirchengeistes vertiefen könnt. Ich würde darum bitten, dass wir uns erst zur Predigt wieder hinsetzen, nach dem Vaterunser, denn während des Vaterunsers zu sitzen, das ist nicht besonders schön. Wir bekreuzigen uns, ich beginne und begrüße euch, und dann nehmt ihr Platz. Das würde von noch größerer liturgischer Disziplin zeugen und wäre ein noch größerer Ausdruck des Glaubens. Heute haben wir die ganze Dimension der Natur der Mutter Gottes und ihre Geburt besprochen. Wie viele Symbole und Verbindungen mit dem Alten Testament haben wir hier entdeckt? Wie viel von all dem steckt heute in unserem kirchlichen Glauben? Wenn jemand von euch erfahren möchte, wer die Mutter Gottes ist, möge er unsere Stundengebete vertiefen. Lest euch die Stundengebete genau durch. Ihr habt hier die ganze Theologie der Natur der Mutter Gottes, dessen, wer sie ist. Daher kämpfen wir auch dafür, dass diese Zeichen gepflegt werden, damit sie ihre Aussagekraft behalten. Das Buch Exodus. Die Geschichte ist wechselhaft. Mal befindet man sich auf der Gewinnerseite, mal auf der Verliererseite. Aber hier geht es um den Plan Gottes. Gott wollte nicht, dass die Juden, die Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs, ewig in Ägypten bleiben. Also setzte er einen Prozess in Gang, der dazu führte, dass sie das Land verließen. Es begann der Prozess des Auszugs aus Ägypten. Und es begann die erste Verfolgung. Da sie mit Gott lebten, hatten sie keine Angst vor der Bevölkerungsentwicklung. Und die Ägypter mussten feststellen, dass die Zahl der Juden die ihres eigenen Volkes übertroffen hatte. Deshalb beschlossen sie auch, diese unter Druck zu setzen und begannen den Prozess der Entvölkerung. Sie begannen, die neugeborenen Jungen umzubringen, damit aus Mangel an Männern in 2 bis 3 Generationen kein Jude mehr übrig sein würde. Denn wenn das Familienoberhaupt fehlt, dann ist alles zu Ende. Ich habe daher auch eine traurige Nachricht für euch, eine gute für unsere Nachbarn. Im ersten Halbjahr sind zigtausend Polen weniger geboren worden als gestorben. Wir haben also einen negativen Bevölkerungszuwachs. In den 90er Jahren wurden in Nordpolen, in den Masuren, zum Beispiel im Krankenhaus von Allenstein, massiv Kondome und andere Verhütungsmittel verteilt. bis die Affäre aufflog und der Direktor nach Deutschland flüchten musste. Unter uns sind Gäste aus diesen Regionen. Einige von ihnen hatten damals einen höheren Posten inne und wissen vielleicht etwas mehr darüber. Fragt sie einmal danach. Ziel dieser Aktion war die Entvölkerung der Republik Polen. Heute braucht man uns nicht zu solchen Aktionen zu zwingen. Heute bekommen wir einfach keine Kinder. Wir haben jeglichen Selbsterhaltungstrieb verloren, lassen jegliche Vernunft fahren. Meine Katze ist schon das dritte Mal in diesem Monat rollig. Zwei Würfe hat sie schon gehabt. Und die Polen haben Angst davor, auch nur ein Kind in die Welt zu setzen. Deshalb haben wir auch eine negative Bevölkerungsentwicklung. Die Bischöfe haben dafür gekämpft, haben Briefe geschrieben. Es wurde informiert und Alarm geschlagen. Neulich kam in den Nachrichten, dass es in vielleicht 30 bis 40 Jahren 40 Millionen Russen weniger geben wird. Die slawischen Völker sterben ganz von alleine aus und verschwinden. Überhaupt ist diese weiße Zivilisation krank. In Westeuropa werden alle kinderreichen Familien gefördert. Nur die weißen Familien werden seltsamerweise in ihren eigenen Häusern verfolgt. Das lässt sich nicht begreifen. Alle neugeborenen Hebräer müssen in den Fluss geworfen werden. Aber unsere ganze Hoffnung, ebenso für Polen wie damals für Israel, liegt im göttlichen Plan. Der in den Fluss geworfene Mose wird zum Erlöser Israels. Denn Mose bedeutet der aus dem Fluss Genommene. Dabei bedient sich Gott auch noch der Tochter des Pharaos. Aus der Quelle des Todes kommt also die Rettung. Im Psalm haben wir gehört, dass wer den Apostel aufnimmt, Christus aufnimmt. Wer Christus aufnimmt, nimmt den Vater auf, welcher ihn geschickt hat. Jesus, der Herr, gibt uns heute eine ganze Lektion seiner Strategie. Ihr bittet ständig um etwas. Vor allem die Ritter bitten darum, erhört zu werden, bitten um Aufnahme. Er ist ein Ritter, sein Kind ist ein Ritter, seine Frau schwankt und stellt ihn vor die Wahl. Entweder die Ehe oder das Rittertum und will sich trennen. Jesus sagt einfach, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit dem Vater zu entzweien, die Tochter mit der Mutter, die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Hätte ich in Fragen der Liebe zu Gott und zur Kirche auf meinen Vater gehört, dann wäre ich jetzt nicht hier. Als ich geweiht worden war, ging ich zu ihm. Wann bestellst du das erste Mal eine Messe? Du wusstest immer, wie viele Priester dort waren. Erst nach 15 Jahren Priesterschaft habe ich die erste Messe von meinem Vater bekommen. Wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, wenn sie die Attacke nicht ausgehalten hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Denkt ihr, dass es wegen Gott keine Entzweiung in unserem Haus gegeben hätte? Wenn ich Papst wäre, wäre das mein erstes Dekret. Die Kanonisierung meiner Mutter. Als erstes. Ich würde sie auf die Altäre erheben und sie als ein Muster an Demut zeigen, als musterhafte Vermittlerin Gottes und des Glaubens. Deshalb verstehe ich auch, warum in euren Häusern Krieg herrscht. Denn wenn einer immer stärker in Gott verliebt ist, macht das den anderen rasend. So funktioniert der Mechanismus dieser Schlacht. Selten gibt es Eheleute, die gemeinsam zu Gott gehen. Meist ist es so, dass der oder die Gequälte den anderen auf die Schultern nimmt und den Ungläubigen zu Gott trägt, weil sie von Gott den Befehl erhalten hat, du hast dich mit ihm verbunden, um ihn zu erlösen. Das ist ein schreckliches Kreuz. Ohne die Botschaft des Herrn Jesus und ohne die Überzeugung, dass du den anderen erlösen sollst, würde die Hälfte aller Ehen auseinanderbrechen. Ihr ahnt nicht, welche Höllen es in manchen Häusern wegen Gott gibt. Und Jesus, der Herr, hat dies alles prophezeit. Später werden die Kinder dann sagen, Mama, Papa, schaut doch mal, dein Onkel ist ganz anders. Ich würde auch gerne in so einer liberalen Familie leben. Mama, schau mal, wie die Tanten von Vaters Seite sind. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Da ist alles ganz leicht. Elspieta und ich haben neulich abends noch lange Erinnerungen ausgetauscht und gelacht. Ihre Freundinnen haben gespielt und Mama sagte, komm, Ilusha, wir gehen Blumen streuen. Und die Blumen musste natürlich ich schnell pflücken und ihnen bringen, während die Freundinnen spielten. Und Ilusha lief Blumen streuen und ich läuten. Aber diejenigen, die damals keine Blumen streuten und nicht läuteten, nehmen auch heute kaum einen oder gar keinen Anteil an der Kirche. Von nichts kommt nichts. Heute hat mich jemand getröstet. Je größer das Kreuz, desto größer der Ruhm. Aber es ist so schwer zu verstehen. Ständig falle ich bei den Prüfungen unseres Herrgotts durch. Wer sein Kreuz nicht trägt und mir dennoch folgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben sucht, verliert es. Und wer sein Leben meinetwegen verliert, findet es. Diese heutige Predigt aus dem Evangelium opfere ich all jenen Rittern, oder besser Brandopfern, die wegen ihres öffentlichen Einstehens für Gott in ihren Familien schreckliche Verfolgungen erleiden müssen, und lege sie ihnen zu Füßen. Sie greifen alle Pfeile an. Ihr ahnt nicht, was für eine Schlacht dort tobt. Der Feind gießt Öl ins Feuer. Öl ins Feuer gießen Kirchenangehörige. Sie sind sich nicht klar darüber, was sie tun. Aber ich kann euch, die ihr gequält und geschlagen werdet, nur durch die Vision der heiligen Schwester Faustina trösten, in der Jesus, der Herr, von allen Kirchenständen gepeinigt wird. Ich werde euch mit den Worten unserer Mutter trösten. Wenn es euch schwer fällt, opfert dies Jesus Christus. Aus theologischer Sicht. Und aus menschlicher Sicht sagte unsere Mutter, wenn es dir schwer fällt, dann denk daran, dass es Leute gibt, denen es noch schlechter geht. Denkt zwischendurch einmal daran, damit es euch wenigstens für einen Augenblick leichter ist. Ich möchte jetzt mit euch unserem geliebten Pater Pio folgen. Wir befinden uns in Kapitel 5, Fehler beim Verständnis der Heiligen Messe und Änderungen in der Liturgie. Gestern habe ich einen grundsätzlichen Fehler besprochen, der bereits Teil all unserer Überlegungen geworden ist. Wir fühlen uns in der Kirche so wohl, weil der Pfarrer vergessen hat, dass er das heilige Messopfer für Gott vollzieht. Stattdessen beginnt er, es auf den Menschen auszurichten. Daher stammen auch die ganzen Krankheiten, die Normen, die von den Bischofskurien ausgegeben werden. Darüber, wie lange die Predigt dauern soll. Es gibt eine Diözese in Polen, wo 7 Minuten festgelegt wurden. In einer anderen wurden 45 Minuten für die Sonntagsmesse festgesetzt. Auf allen großen Friedhöfen in Polen wurde das Requiem also die heilige Messe am Sarg, auf 20 Minuten begrenzt. Und 20 Minuten für das Gebet mit dem Gang zum Grab, weil schon die Nächsten warten. In einer großen Stadt werden sie also maximal 40 Minuten für dich beten. Ihr bräuchtet vielleicht mehrere Stunden des Gebets, aber sie sagen, es gibt halt so viele Tote. Dass man eine zweite Kapelle bauen könnte, darauf kommen sie nicht. Oder einen zweiten, vielleicht auch dritten Pfarrer zu benennen. In Deutschland habe ich das selbst gesehen und war geschockt. Auf dem Zentralfriedhof ist die Messe auf 20 Minuten begrenzt. Und dazu sollte ich noch das Wort Gottes sprechen. Und vor dir steht der Sarg. 10 Menschen und sonst nur Särge. So sieht heute die Ausrichtung der Heiligen Messe aus. Im Blickfeld des Priesters befindet sich nicht Gott, sondern der Mensch. Und daran krankt die Liturgie auch. Gott wird uns dafür nicht segnen. Dich haben sie davon überzeugt, dass du an den Altar trittst und Gott dir helfen soll, dass er dich mit seiner Gnade umfängt und dass der Pfarrer Gott zu dir bringen soll. Eine Schande. Im Gegenteil, wir gehen in die Kirche, um Gott zu ehren und nicht, um etwas zu bekommen. Ehre dem Herrn. Während der Heiligen Messe gibt es Räume, in denen wir um vieles bitten können. Die Konsekration, die Heilige Kommunion. Ruft ihn an. Wenn Gott einen demütigen Diener sieht, hört er ihn an. Pater Pio spricht weiter davon, dass der Priester das Opfer für Gott vollzieht, um Gott, dem Vater, das Leiden unseres Herrn Jesus Christus zu opfern und Gott für unsere Sünden um Vergebung zu bitten. Was bedeutet das? Dass wir nicht den Kopf riskieren sollen, dass uns, der ganzen Menschheit, die Strafe erlassen wird. Wenn also jemand sagt, die heilige Messe sei die Heiligung der Welt, dann hat er recht. Sie wollen die Messe nicht, weil sie diesen ganzen Prozess ablehnen. Sie wollen, dass der Prozess einer der dämonischsten der Welt ist. Aber die Messe blockiert das. Und besonders diejenigen, für die die heilige Messe gehalten wird und die an ihr teilnehmen. Die besondere Dimension der heiligen Messe, die Unterstützung derjenigen, für die geopfert wird, also für euch alle, die ihr hier seid, denn ihr werdet Gott alle einzeln vorgestellt, liegt in der heiligen Messe. Vor der Konsekration des Gebets in den Fürbitten, wo ihr, die ihr hier an der Messe teilnehmt, alle genannt werdet. Ihr seid also in der Gnade privilegiert. Die Messe umfasst die ganze Welt, aber ihr seid die Glücklichen. Ihr seid hier. Und ich stelle euch alle vor, beziehe euch alle mit ein. Und obwohl es eine Form der Bitte der Menschheit um Vergebung für ihre Sünden ist, bleibt die Dimension der Messe dieselbe. Sie ist Gott gewidmet. Durch sie wird das Geheimnis der Erlösung des Herrn Wirklichkeit. Das heiligste Opfer Christi wird dem himmlischen Vater durch den Priester dargebracht, um seinen gerechten Zorn über unsere Sünden zu mildern. Das heiligste Opfer Christi wird dem himmlischen Vater durch den Priester dargebracht, um seinen gerechten Zorn über unsere Sünden zu mildern. Was wurde denn euretwegen mit dem Priester gemacht? Er wurde abgeschafft. Denn heute kann während der Heiligen Messe praktisch jeder von euch das Opfer darbringen und es wird als Heilige Messe akzeptiert. Es wurde alles genommen, was das Priestertum ausgemacht hat. Sogar die Ministranten werden jetzt in Stolen gekleidet, die denen der Pfarrer ähnlich sind. Es wurden Laien eingeführt, die die heiligen Gegenstände berühren und die Kommunion verteilen. Der Priester wird die ganze Zeit über als Opferbringer vorgeschoben. Die heilige Kommunion wird euch in zweierlei Gestalt dargebracht. Ein weiterer Götzendienst. Die Leute können das nicht begreifen, dass nur der Priester das Privileg zum Blut des Herrn besitzt. Denn er ist es, der durch dieses Geschenk des Trinkens des Blutes dieses Opfer Gott dem Vater darbringt. Dem Priester sind heute unwahrscheinlich viele Räume genommen worden. Plötzlich ist er einer von euch. Wer von euch glaubt, dass er beim Anblick eines Priesters Jesus den Herrn sieht? Wer sagt euch denn heute, dass Jesus der Herr vorbeigeht, wenn der Priester durchs Dorf geht? Wer sagt euch heute, dass Jesus der Herr seinen Segen gibt, wenn der Priester euch segnet? Wer sagt euch heute, dass der Priester in seinem Namen spricht, wenn er die Konsekrationsworte sagt, nehmet und esset? Lest einmal etwas über die Offenbarungen von Wanda Boniszewska. Für mich waren sie ein Schock. Ich hatte sogar Angst, sie zu zitieren, denn damals, vor einigen Jahren, hätte man mich dafür aufgefressen. Ich erinnere mich nur an die Worte des frommen Rektors des Seminars, des mittlerweile emeritierten Erzbischofs von Częstochowa: Denk daran, du bist das Alter Christi. Aber man war jung, 19 Jahre alt, vielleicht 20. Um ein zweiter Christus zu sein, musste man sich in seinem Priestertum erst einmal etwas einfühlen. In seinem Dünkel, in seinem eigenen Menschsein, in der eigenen Sache, um später einmal zum Dienst an Gott heranzuwachsen. Versteht deshalb Folgendes: Wenn ihr Gottes Angelegenheiten stört, dann werde ich euch bestimmt nicht dafür belohnen, sondern wie ein Feuer entflammen. Wenn ihr mich zu euch einladet und ich bei euch auf dem Tisch die Wurst stehen sehe, werdet ihr rot werden. Ich werde euch nicht verschonen, denn wenn ich schweigen würde, würde ich dich für dein Verhalten belohnen. Nur damit ihr es wisst, es gibt Punkte, da muss ich reagieren, auch wenn ich es vielleicht nicht will. Aber schon mit Rücksicht auf Gott muss ich reagieren. Denn Gott hat mich so verdreht, hat mich so durchgewalkt und umarmt und hat mir später so viel gezeigt und gegeben. Gottes Angelegenheiten können nur radikal vertreten werden. Aber was bedeutet die radikale Vertretung der göttlichen Angelegenheiten für die Menschen? Die Haltung Jesu des Herrn im Heiligtum. Du nimmst ein Seil und reißt alles auseinander, stößt Tische um. Da gibt es kein Erbarmen. Was habt ihr Schufte aus dem Heiligtum des Herrn gemacht? Eine Räuberhöhle? Anders wird er nicht zu euch sprechen. Wenn du mich zu einer Hochzeitsmesse einlädst, dann zieh an der Tür allen die Mäntel an. Denn ich werde sie jetzt alle hinausjagen, halbnackte Frauen. Ich werde das ausrufen, was die heilige Jungfrau in Fatima gesagt hat. Es wird einst Mode werden, den Gott der Kirche öffentlich zu schänden. Jeder Frau werde ich das sagen, ohne Pardon. Erzählt mir nichts von Toleranz. Ich werde das alles, was die Ehre Gottes befleckt, mit himmlischem Schwefel überziehen. Du meinst, du müsstest am heiligen Ort quatschen und ich soll nicht reagieren? Es tut mir leid, aber versteck dich, wenn du mich siehst. Es wäre besser, die Erde würde sich für einen Augenblick unter dir auftun, als dass du meinen göttlichen Zorn darüber erfährst, dass Gott die Ehre genommen wird. Durch all die Bitten des Erlösers am Kreuz gewährt uns Gott, der Vater, seine Gnade, indem er das Opfer vom Priester annimmt. Der Schlusssegen am Ende der heiligen Messe ist daher ein Meer der Gnaden. Das Opfer wurde vom Himmel angenommen. Jesus, der Herr, steht für uns ein und Gott führt nun den Priester, der euch segnet und gewährt euch seine Gnade. Zuvor hat der Diakon noch die Akklamation »Neigt eure Köpfe vor dem Segen« gesungen. Der Himmel hat sich geöffnet. Heute ist bei der Austeilung des Segens die Hälfte der Leute schon nicht mehr anwesend. Sie sind sich ihrer Stellung in der Kirche so sicher, dass zum Beispiel in Deutschland nach 60 Minuten die Alten ihre Gesangbücher in die Hand nehmen und dem Pfarrer Klopfzeichen geben. Die Zeit ist um. Die Messe war für sie, versteht ihr? Solche Dinge ereignen sich heute in der Heiligen Kirche. Dieser Denkfehler von Priestern und Gläubigen steckt bereits im Beginn der Heiligen Messe. Hört einmal genau zu, wenn der Pfarrer die Stufen zum Altar hinaufgeht. Sein Gesicht und seine Gedanken sind den Menschen zugewandt und nicht Gott, zu dem er eigentlich kommt. Deshalb habe ich euch auch gesagt, selbst wenn man mich dafür aufknüpft, niemals werde ich die heilige Messe mit dem Gesicht zu euch beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, der Herr sei mit euch. Der erste Psalm ist die Flucht zu Gott, damit ihr euch bewusst seid, wohin wir kommen. Nicht ihr seid für mich der Nabel der Welt. Ich werde für euch beten, ihr wisst, dass ich mich für euch einsetze. Aber zuerst müssen wir Gott die Ehre erweisen. Pater Pio sagt also, ihr seht hier bereits die erste Verdrehung durch die Umbewertung, dadurch, dass sich der Priester euch zukehrt. Und ihr versteht, dass nach dem Konzil die Altäre, an denen die heiligen Messen abgehalten werden, leider Altäre für den Götzendienst sind. Schaut euch jetzt einmal die gegenwärtige Dimension der Theologie an. Während ihrer seelsorgerischen Besuche haben in diesem Jahr die Pfarrer in vielen Diözesen Broschüren verteilt, die von Theologen erstellt wurden. Wie viele Verdrehungen es darin gibt, was nicht alles ausgedacht wird, um zu erklären, warum der Altar zu den Menschen gewandt steht. Sie sind Meister der Verdrehung. Wenn ich einmal die Zeit dazu finden werde, dann werde ich diese Broschüre besprechen und euch zeigen, wie viel Häresie in ihr steckt. Der Altar, an welchem heute die Messe abgehalten wird, ist ein Altar des Leiden Gottes, also des Schmerzes, den ihr ihm unmittelbar zugefügt habt. Dieser Schmerz trägt den Namen Götzendienst. Denn an diesem Altar wird ein Kult für euch abgehalten und nicht für Gott. Deshalb auch Götzendienst. Deshalb kämmen sie auch alles mit so viel Pietät durch. Wann werden sie wohl die Tischdecken abnehmen lassen? Denn die Kerzen wurden bereits entfernt, ebenso die Blumen und das Kreuz. Nichts ist geblieben. Lediglich zwei Kerzen. Wenn ich den Predigtzyklus über die Mutter Gottes halten werde, dann werden sie sich erst über mich aufregen. Das wird sie erst treffen, denn nach diesem Predigtzyklus über die Eucharistie werden sie schon genug von mir haben. Aber ich werde noch einmal etwas über die Mutter Gottes nachlegen. Was haben sie denn mit der Mutter Gottes gemacht? Sie haben sie aus dem Leben der Kirche hinausgedrängt und sie in die Reihe einiger tausend bloßer Heiliger gezwängt. Die Grüße, die der Pfarrer an die Gläubigen richtet, sollten vollständig an Gott gerichtet sein. Denn er ist nicht hierher gekommen, um sich mit den Menschen zu treffen, sondern mit Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Introibo ad altare Dei, trete ich an den Altar Gottes. Den Buffettisch, an dem sie die heilige Messe abhalten, nennen sie nicht Altar, sondern eucharistischen Tisch. Sie nehmen alles an. Wir treten an den Tisch des Herrn. Befänden wir uns im 18. Jahrhundert, würden die Bauern denken, wir alle würden an den Adelshof geladen werden, in den Palast, denn der Tisch des Herrn war seinerzeit der Tisch am Hof. Und der Pfarrer beginnt die Messe, begrüßt seine Gemeinde mit der Information, dass heute Sonntag ist und Skispringen stattfindet. Adam Małysz wird springen. Ein so wichtiges Ereignis, dass bereits zu Anfang darauf hingewiesen wird und die heilige Messe verkürzt werden wird, damit alle pünktlich kommen. Die Feuerwehr hat mich heute um eine Messe gebeten, daher wird diese Messe schneller durchgezogen. Eine wichtige Information. Heute findet ein wichtiges Fußballspiel statt. Deshalb, versteht ihr, worum es geht? Heute ist das Kreisernte-Dankfest. Deshalb wird die Messe heute verkürzt. Solche Informationen hört ihr zu Beginn der Heiligen Messe. Dabei sollten eure Gedanken bei Gott sein. Psalm 43, Vers 1. Verschaff mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk. Welches treulose Volk? Jenes, welches den Sonntag nicht achtet, sondern einkaufen geht. Wenn heute ein Pfarrer die Kanzel betreten und sagen würde, geht nicht einkaufen, würdet ihr ihn mit Steinen bewerfen. Würde er sagen, studiert am Sonntag nicht, denn ihr verletzt den Sonntag, würdet ihr ihn umbringen. Denn ihr versteht die Idee des Sonntags nicht mehr, denn der Sonntag ist für dich. Du bist der Herr in der Kirche, also ist das alles für dich. Beweis dieser Häresie, dieser Verdrehung, ist daher auch die Tatsache, dass der Priester zu Beginn der Messe das Wort an euch richtet. Ich wiederhole es noch einmal, weil es wichtig ist. Um die Versöhnung und die Gnade für die Menschen zu erlangen, muss der Priester sich Gott zuwenden und sich bewusst sein, dass Gott ihm die Gnade für die Menschen für seine an Gott gerichtete Liebe gewährt und nicht umgekehrt. Denkt einmal daran, was ihr auf unseren Beerdigungen bekommt, wie viel unsere Verstorbenen bekommen. Denkt daran, welcher Segen während der heiligen Trauungsmesse auf euch niederströmt, was bei der Erstkommunion eurer Kinder geschieht. Der Himmel öffnet sich euch also kaum. Die Mutter Gottes in Medjugorje hat gesagt, dass die Gnaden während der heiligen Messe nicht einheitlich verteilt werden. Es hängt auch vom Priester ab. Von seinem Glauben und für wen er die heilige Messe hält. Zum besseren Verständnis wiederhole ich noch einmal diesen Satz. Um die Versöhnung und die Gnade für die Menschen zu erlangen, muss der Priester sich Gott zuwenden. Aber er wendet sich dir zu, macht dir Zugeständnisse. Schnell, damit du zufrieden bist. Daher erhaltet ihr auch so wenig, wenn ihr Messen bestellt. Ihr bekommt nicht viel, auch wenn ihr zur Sonntagsmesse geht, und da ihr es nicht bekommt, verliert ihr das Verständnis für den Sinn der heiligen Messe. Es zieht euch nicht zur Kirche. Am schnellsten jedoch entfernen sich die Kinder und Jugendlichen. Denn sie haben keine Wurzeln mehr, besitzen kein religiöses Wissen, verfügen jedoch über ein reiches, okkultes Wissen. Heute kam in den Nachrichten, dass man sich nach den Fußballspielen nicht mehr mit Baseballschlägern angreift, sondern mit Macheten. Eine Machete ist ein geschärftes Stück Metall. Und weil Sie in irgendeinem Film gesehen haben, wie ein Räuber mit seiner Machete um sich schlägt, laufen Sie jetzt auch alle mit einer Machete herum. Heute hast du keine Beule am Kopf, sondern eine abgeschnittene Hand. Woher kommt das? Daher, dass nicht mehr die Quelle von Gottes Gnade gezeigt wird, sondern ein Held, der sich mit Macheten auskennt. Und unsere Jugend, im Wohnblock aufgewachsen und mit allem ausgestattet, wird von Internet und Fernsehen trainiert und setzt das alles später auf der Straße um. Genauso ist es mit dem Priester. Wenn er sich Gott nicht zuwendet, wird er bei ihm nichts erreichen. Wenn ein Opfer gegeben wurde, dann hat er wenigstens noch etwas davon. Wenn aber kein Opfer gegeben wurde, dann hat weder er noch hast du etwas davon. Und er bleibt noch auf den Kosten für den Küster, den Organisten und den Strom sitzen. Versteht ihr, worin das Drama dessen besteht, was mit uns gemacht wurde? Pater Pio sagt genau, um die Versöhnung und die Gnade für die Menschen zu erlangen, muss der Priester sich Gott zuwenden. Logisch. Heute werde ich euch erzählen. Ahab trifft Elia, so wie es im Breviar vorkam, und schreit ihn an. Du Verderber Israels, du Verderber Polens, du Verderber der Kirche. Elia spricht zu König Ahab. Du bist der Verderber. Du hältst dich nicht an die Gebote Gottes. Du hast Propheten und Priester in den Dienst genommen, 450 Propheten des Baal und 400 Propheten der Aschera. In der katholischen Kirche nimmt man an, dass es in Europa immer noch mindestens 16.000 Freimaurer gibt. Verräterische Pfarrer, Propheten des Baal. Du bist der Verderber Israels, sagt Elia. Wenn du es nicht glaubst, dann versammle mir ganz Israel auf dem Berg Karmel, auch alle Propheten. Und Elia fordert die Propheten des Baal und der Aschera heraus, er allein gegenüber 850 Mann. Wenn euer Gott der wahre Gott ist, wird er gnädig sein und das Feuer eures Brandopfers entzünden. Für die Juden war es nicht bloß theoretisches Wissen, sondern sie haben es auch manchmal erlebt, dass das Opferfeuer entzündet wurde. Im Alten Testament begegnet man dem öfter. Er ließ die Schufte einen ganzen Tag rufen. Am Nachmittag sagte er ihnen, sie sollten lauter schreien. Vielleicht schläft euer Gott oder geht spazieren. Sie verletzten sich, ritzten sich mit ihren Lanzen, bis sie bluteten. Nichts. Am nächsten Tag baute er einen Altar aus 12 Steinen für die 12 Stämme Israels. Grub ein Loch, brachte Holz und legte sein Opferkalb für Gott darauf. Er ließ dreimal 4 große Krüge Wasser bringen und darüber gießen. Dann folgte ein Gebet von gerade mal ein paar Sätzen. Mächtiger Israels, der du der einzige wahre Gott bist, ich bitte dich, gib diesem Volk ein Zeichen und sprich, dass du der wahre Gott bist. Gib diesem Volk deine Gnade. Vom Himmel kam Feuer herab wie ein Blitz. Holz und Opfer wurden vor aller Augen verbrannt, vom Kalb blieb keine Spur. Das Ganze dauerte gerade einmal ein paar Sekunden. Das Wasser war verschwunden, die Erde verbrannt. Und was macht das Volk? Es fällt auf die Knie und verneigt sich bis zur Erde. Und was macht Elia? Er lässt alle umbringen, lässt sie zum Fluss bringen und ihnen die Köpfe abschneiden. Gott hat angekündigt, dass er seine vergewaltigte und verletzte Braut, die Kirche, reinigen wird, dass all jene Verräter die Kirche werden verlassen müssen. Ihr müsst begreifen, genau wie das Volk auf dem Berg Karmel begriffen hat. Sonst werdet ihr nichts bekommen. Wenn der Priester keinen Glauben hat, wenn er sich Gott nicht zuwendet, dann erhaltet ihr weder Versöhnung noch Gnade. Er muss sich Gott zuwenden und dazu das Bewusstsein haben, dass Gott euch seine Gnade erst durch die Liebe des Priesters zu Gott gibt. Denn er ist der Opferbringer. Von ihm hängt das meiste ab. Es kann niemals umgekehrt sein. Wenn er sich euch zuwendet, geht ihr leer aus. Eure heiligen Messen sind kein Mysterium, sondern profan, die Profanation Gottes. Eine geschliffene Liturgie kann man ein Theater nennen. Elegant gekleidete Herren laufen um den Altar. Der Pfarrer steht aufrecht, verbeugt sich. Der Chor singt wunderschön, des Organisten Hände fliegen über die Tasten. Alles ist perfekt. Also lässt er euch neben dem Profanen in diesem Ereignis auch noch ein Theater sehen. Aber ganz bestimmt gibt es hier kein Mysterium. Und ohne Mysterium gibt es auch keine Gnade. Deshalb verliert ihr eure Identität als Katholiken. Ihr wisst nicht, worum es hier geht. Denn der Himmel gewährt euch schon seit längerem keine Gnade mehr. Deshalb gehören die Grüße auch erst nach der Heiligen Messe verlesen. Gott sollte an erster Stelle stehen. Nicht zuletzt, weil die Pfarrer so vorgehen, meint der Mensch, die Heilige Messe sei für ihn und er sei in der Kirche das Wichtigste. Vor allem bei der Erstkommunion, bei den Begegnungen mit den Eltern, sieht man, wie die Pfarrer von euch terrorisiert werden. Was immer er auch tun möchte, ihr drückt ihm eure Mode auf. Ich habe euch einmal das Beispiel aus Bronowice erzählt, wo der Pfarrer gerade dem Kommunionkind die Oblate geben will und die Mutter dessen Hand festhält, weil er den Fotoapparat verdeckt. So, und jetzt wird ein Foto gemacht. Und sie hält die Hand mit dem Herrn Jesus fest. Damit ihr euch einmal bewusst werdet, was bei uns alles geschieht. Der Mensch ist zur Überzeugung gelangt, dass er jetzt in der Kirche das Wichtigste ist. Pater Pio sagt dazu, er erwartet, dass man sich ihm zuwendet. Er wird dir sagen, in welchem Ton du sprechen sollst, was du nicht sagen darfst. Du darfst sein Gewissen nicht angreifen, denn er ist der Nabel, er ist das Zentrum. Gewisse Streitfragen darfst du nicht berühren, denn sonst werden sie dich sofort festnehmen. Der Bewegungsraum des Priesters ist völlig eingeschränkt. Währenddessen muss Gott ruhig auf die Zeit warten, da die eigentliche Liturgie beginnt, die noch nicht die Möglichkeit bietet, sich an den Menschen zu wenden. Das ist nur dieser Moment ab der Konsekrationspräfation. Denn bereits beim Vaterunser sollen sie die Hände heben, sollen sich an den Händen halten, hier beginnt wieder euer Teil. Ich bin mal gespannt, wann ein Pfarrer bei der Konsekration des Weins ein paar Ministranten zum Altar rufen wird. Jungs, wir verbinden es hier mit ein paar Fäden oder Stöckchen und heben es gemeinsam hoch. Du und ich. Denn bei der gegenwärtigen Entwicklung ist das nur eine Frage von ein paar Wochen. Unsere polnische Geistlichkeit ist imstande, sich das alles auszudenken und es umzusetzen. Unseren Ministranten habe ich erzählt, dass ich einmal einen Pfarrer gesehen habe, der überhaupt keine Ministranten hatte. Unter dem Altar machte er so eine Art Trommelschlag, einfach mit dem Fuß. Zack, bumm, zack, bumm. Man kann sich alles Mögliche ausdenken. Damit ihr euch einmal bewusst werdet, dass es nicht so einfach zack, bumm geht. Man kann zur Orgel auch eine Musikanlage kaufen, zack, ein Lied auflegen, einen Beamer installieren. Wir befinden uns auf dem besten Weg dorthin. Noch wurde der Moment der Konsekration nicht verletzt. Mose hat im Namen des Volkes die Hände erhoben, aber nicht die Schafe. Die Schafe erheben die Hände, wenn sie keinen gescheiten Schäfer haben. So einfach ist das. Sie verstehen nicht, was der Priester ist. Dann alle die Hände in die Höhe. Wir haben schließlich eine Demokratie. Und alle erheben ihre Hände. Das ist die Weltmeisterschaft darin, die Stellung der Kirche in Gang zu bringen. Die passende Theologie denken sie sich auch gleich dazu aus. Zum besseren Verständnis möchte ich euch die Liturgie der Tridentinischen Messe in Erinnerung rufen. Papst Benedikt XVI. Hat sie wiederbelebt und musste danach für 2 Wochen von Rom weg in Urlaub gehen. So sehr wurde in der Kirche geschrien. Ich nenne euch nur ein Detail, denn nach der Herausgabe des Dokuments wurde so sehr geschrien. Es geht um den Moment, nachdem sich der Priester bei den Handlungen auf dem Altar bereits mit den Worten der Psalme an Gott wendet. Während er sich dem heiligen Ort nähert, vertraut er Gott seine Seele in tiefer Demut an. Wo findet er heute dafür die Zeit? Amen.